Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich war vor 4 Wochen auch schon einmal hier und habe gepredigt. Und heute möchte ich mit dem zweiten Teil weitermachen. Wir befinden uns nämlich damit heute in der Mitte einer kleinen Predigtreihe aus 3 Teilen. Und zunächst lese ich uns den Predigttext aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7 vor. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Vor 4 Wochen, im ersten Teil, habe ich diesen Vers in die Welt des Kartenspielens übersetzt. Was ist mir gegeben? Das ist ja immer der spannende Moment, wenn man die ausgegebenen Karten so nacheinander aufdeckt, auf die Hand nimmt und guckt, wie die Karten aussehen. Paulus gibt seinem treuen Wegbegleiter Timotheus in diesem Vers sein Vermächtnis mit auf den Weg und sagt ihm ganz klar, was Gott ihm gegeben hat. Nämlich keine Angst, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Im ersten Teil, vor 4 Wochen, haben wir uns mit den ersten beiden Schlüsselwörtern befasst. Nämlich, dass Gott keine Angst gibt, sondern Kraft. Und wer möchte, kann diesen ersten Teil auch noch auf der Homepage eurer Gemeinde nachhören. Heute nun geht es, welche Überraschung, um die Liebe, die Gott uns gibt. Das Verb dazu, lieben, kann man im Aktiv und im Passiv verwenden. Lieben und geliebt werden. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus mit dem Geist der Liebe beide Varianten gemeint hat. Der Geist der Liebe hilft uns, die Liebe Gottes zu uns zu erkennen und gleichzeitig diese Liebe dann auch in unsere Welt weiterzugeben. Und so fange ich mit meinen Betrachtungen über die Liebe ganz vorne an. Alle Liebe kommt von Gott. Gott ist sozusagen die personifizierte Liebe. Und wir können nur lieben, uns selbst und auch andere, weil Gottes Liebe durch uns hindurchfließt. Gott hat uns zuerst geliebt, bringt es Johannes in seinem ersten Brief im Kapitel 4, Vers 19 auf den Punkt. Und deshalb soll es hier auch zuerst um Gottes Liebe zu uns gehen. Der beste Bibeltext, um die Liebe Gottes zu begreifen, ist meiner Meinung nach in Lukas 15, Vers 11 bis 31 zu finden, den Text, den wir eben gehört haben. Jesus erzählt hier ein Gleichnis, um Gottes Liebe zu dir und zu mir deutlich zu machen. Die Geschichte ist sehr bekannt und trotzdem möchte ich heute noch mal darauf eingehen. Dabei möchte ich mich aber nur auf die Aspekte zu den Beziehungen zwischen den Personen in diesem Gleichnis beschränken, obwohl natürlich noch viel mehr in dem Gleichnis steckt. Und da ich in der Geschichte ein bisschen hin und her springen werde, habe ich den beiden Söhnen Namen gegeben, um sie sprachlich besser unterscheiden zu können. Wohlgemerkt, es soll hier keine tiefere Bedeutung oder irgendeine Ähnlichkeit zu toten oder lebenden Personen haben, sondern es soll einfach der besseren Unterscheidung dienen. So soll der ältere Sohn Aaron und der jüngere Sohn Ben heißen. Das klingt einfach realistischer als A und B. Ein Mann hatte 2 Söhne und zu beiden war die Beziehung gestört. So könnte man die Geschichte auch anfangen. Wir wissen nicht warum, aber beide Söhne erkannten anfangs nicht, wie sehr sie von ihrem Vater geliebt werden. Bei Aaron, dem älteren Sohn, äußert sich dieser empfundene Mangel an Liebe in Bitterkeit. Das sieht man am Ende der Erzählung. Äußerlich scheint alles okay. Aaron tritt als wohlerzogener, pflichtbewusster, erstgeborener Sohn der Familie auf. Aber innerlich hat er die Beziehung zu seinem Vater runtergefahren. Ben hingegen, der jüngere Sohn, er zieht die Konsequenzen und lässt dem inneren Abbruch der Beziehung zum Vater auch den äußeren, offenen Abbruch folgen. Er bittet um sein Erbe, was ein ziemlich ungehöriges Verhalten war, denn damit erklärte er faktisch, dass sein Vater für ihn gestorben sei. Er wollte ganz offensichtlich nichts mehr mit seinem Vater zu tun haben. Als mir diese gestörten Beziehungen klar wurden, war ich erstmal erschrocken. Der Vater hatte offensichtlich zu beiden Kindern ein schlechtes Verhältnis. Wie passt das zum Bild des liebenden Vaters, das ja im folgenden Teil des Gleichnisses gemalt wird? Hat das Gleichnis hier seine Grenzen? Ja und nein. Ja, das Gleichnis hat Grenzen, denn in der Geschichte um diese 3 Menschen wird auch der Vater seinen Teil zu der gestörten Beziehung beigetragen haben. Zum Streiten gehören immer 2, sagt ein Sprichwort, das seine Weisheit aus der Beobachtung des menschlichen Verhaltens zieht. Ein Kind geht zunächst immer von der Liebe der Eltern aus und erst durch Enttäuschungen, Vertrauensbrüche und so weiter kommt es zu Störungen in der Beziehung. Ob die nun gewollt oder nicht gewollt sind. Hier hat das Gleichnis tatsächlich Grenzen, denn Gott, der in der Geschichte ja durch den Vater symbolisiert wird, ist kein menschliches Wesen mit Fehlern, Schwächen und Unzulänglichkeiten, so wie menschliche Eltern. Gott selbst ist die Liebe in Person und deshalb liebt Gott in perfekter Weise und eine Störung der Beziehung geht niemals von ihm aus. Und nein, abgesehen von dem eben Gesagten, hat das Gleichnis weniger Grenzen als gedacht. Auch wenn der Vater mit perfekter Liebe liebt, kann dies in unserer gefallenen Welt beim Gegenüber falsch ankommen. Eltern von pubertierenden Kindern, die wissen das. So ist es auch bei den beiden Söhnen. Obwohl sie vom Vater mit perfekter Liebe geliebt wurden, brechen sie innerlich bzw. auch äußerlich die Beziehung ab oder fahren sie zumindest herunter. Was ist da passiert? Eine solche Störung der Beziehung passiert gar nicht so selten und oft in unserer Kindheit, wenn wir noch nicht die kognitiven Fähigkeiten haben, um Dinge richtig einzuordnen. Dann ziehen wir die falschen Schlüsse, die sich in unserem Unterbewusstsein zu falschen Glaubenssätzen manifestieren und unsere Sicht auf Gott und die Welt einseitig einfärben. Wir übertragen eine negative Erfahrung in dieser Welt auf Gott und unterstellen ihm, dass er genauso ist. Oder wir geben ihm die Schuld. Und so schleichen sich Misstrauen und Bitterkeit in unsere Beziehung zu Gott, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Auch Thomas Harry, ein bekannter Schweizer Theologe, hat so etwas erlebt. In seinem Buch Voll Vertrauen schreibt er: Ich zum Beispiel kenne bis heute Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass Gott zwar da ist, mir aber nicht wirklich zugewandt ist. Ich weiß dann, dass Gott mich sieht und meine Situation kennt. Gleichzeitig aber erscheint er mir distanziert. Dann zweifle ich daran, dass er sich wirklich um meine Schwierigkeiten kümmern wird. Ich habe mich mehrmals gefragt, weshalb ich mich dann so von Gott allein gelassen fühlte. Schließlich erinnerte ich mich an ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Ich war etwa 5 Jahre alt. Wir standen im Flur unseres Bauernhauses, ich auf dem Arm meines Vaters. Wir hatten Besuch und mein Vater war in ein angeregtes Gespräch mit einem Mann vertieft. Um zu verstehen, was dann geschah, müssen Sie etwas über meinen Vater wissen. Wenn er in etwas vertieft war, zum Beispiel in ein Gespräch, dann war er 100%ig bei der Sache. Er vergaß völlig, was um ihn herum geschah. Während sich also mein Vater mit dem Besucher unterhielt, merkte ich, dass ich zur Toilette musste. Meine Blase drückte. Eigentlich hatte sie das schon vor 20 Minuten getan, aber da war ich gerade mit meinen Brüdern am Spielen gewesen und hatte keine Zeit fürs Klo gehabt. Jetzt war ich auf dem Arm meines Vaters und genoss diesen Moment in seiner unmittelbaren Nähe. Ich liebte den herben Geruch nach Acker, Heu und Tieren, der aus seiner Kleidung strömte. Schließlich drohte meine Blase zu platzen. Ich geriet in Panik und bat meinen Vater, mich herunterzulassen. Er sah mich kurz an, schien mich aber nicht zu verstehen und sprach weiter mit unserem Besucher. Die beiden hatten offenbar ein überaus spannendes Thema zu besprechen, denn auch nach meiner zweiten und dritten Bitte ließ mein Vater mich nicht herunter. Ich begann zu strampeln, doch da war es schon passiert. Meine Blase war übergelaufen. Meine Hose war nass und das Hemd meines Vaters auch. Nun erwachte mein Vater endlich und ließ mich erschrocken herunter. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie er reagierte. Ich weiß nur noch, wie ich mich fühlte. Ich war tief beschämt. Ich hatte vor den Augen zweier Erwachsener in die Hosen gemacht. Das war mir unendlich peinlich. Ich vermute, dass dieses Erlebnis eine prägende Erfahrung war, aus der ich den Schluss zog, dass mein Vater mich in den entscheidenden Momenten nicht wahrnahm. Er war zwar da, er kannte aber meine Bedürfnisse nicht. Und das habe ich offenbar auf Gott übertragen. Auch er ist offensichtlich ausgerechnet dann nicht für mich da, wenn ich seine Aufmerksamkeit besonders nötig brauche. Ich kann meinem leiblichen Vater keinen Vorwurf machen. Ich hätte ja schon lange vorher aufs Klo gehen können. Außerdem weiß ich heute, wie oft ich selbst gegenüber meiner eigenen Familie anwesend und doch abwesend sein kann, wenn ich etwa in ein Gespräch oder ein Buch vertieft bin. In 1000 anderen Situationen erlebte ich meinen Vater als liebevoll, geduldig, unterstützend und mir zugewandt. Nur damals nicht, im Flur unseres Hauses, als ich dringend musste. Und so scheint sich ausgerechnet diese Erfahrung in meiner kleinen Seele festgesetzt zu haben. So kann es also passieren, dass wir eine negative Erfahrung mit Menschen unbewusst auf Gott übertragen oder ihm die Schuld für etwas geben, was in unserem Leben passiert ist. Und dann können wir uns im entscheidenden Moment nicht mehr voll Gott zuwenden, weil eben dieser alte Störfaktor da ist. Manchmal ist es auch eine Erfahrung direkt mit Gott, die zu einer Enttäuschung aus Sicht der menschlichen Seele führt. Frisch gebackene Christen beginnen oft in dem Glauben, dass man Gott um alles bitten kann und er dann entsprechend handelt. Reife Christen haben die Erfahrung, dass Gott nicht immer nach unseren Wünschen handelt. Und was ist in der Zwischenzeit, auf dem Weg vom frisch gebackenen zum reifen Christen? Da gab es sicher Vertrauen auf Gott und dann scheinbare Enttäuschungen oder Gebete, die nicht so erhört worden sind, wie wir uns das gewünscht hätten. Das war wohl auch das Problem der beiden Brüder in unserem Gleichnis. Das Vertrauensverhältnis zu ihrem Vater war gestört und sie reagierten entsprechend. Ben, der jüngere Sohn, bekam also vom Vater seinen Erbteil und ging ins Ausland. Dort verprasste er das ganze Geld. Sein Verhalten kann uns eine Ahnung geben, was in der Beziehung zu seinem Vater schiefgelaufen ist. In Vers 13b heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzung: Er leistete sich, was er wollte. Endlich konnte Ben selbst entscheiden, was er kaufen und sich leisten wollte. Endlich konnte er selbst über sein Leben entscheiden. Es geht also um den eigenen Willen, der bei Ben nun endlich zum Zuge kam. Und diesen eigenen Willen hätte auch Aaron gern ausgelebt. In Vers 29, nachdem der Vater ihn eindringlich gebeten hatte, doch beim Fest für seinen zurückgekehrten Bruder dabei zu sein, sagte er voller Bitterkeit: Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Daran erkennen wir, dass auch Aaron gern seinen eigenen Willen ausgelebt hätte, nur hatte er es äußerlich nicht gewagt. Vermutlich hat er die Anweisung des Vaters mit der Faust in der Tasche befolgt. In der Vorgeschichte zu diesem Gleichnis ging es also vermutlich um die Frage, wessen Wille geschehe. Beide Söhne mussten sich offensichtlich zu Hause dem Willen des Vaters unterordnen. Das war damals in der patriarchalischen Gesellschaft ganz normal. Und das wollten sie nicht. Ben stieg aus und baute sich ein Leben ohne diese Bevormundung auf. Aaron blieb, wurde aber bitter. Beide brachen die vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Vater ab. Beide konnten nicht erkennen, dass der Wille des Vaters auch das Beste für ihr eigenes Leben bedeutete. Dass ihr Vater sie so sehr liebte, dass er mit all seinen Anordnungen nur das Beste für das Leben seiner Kinder wollte. Ich glaube, dieses Problem der beiden Brüder haben wir auch. Gerade in unserer westlichen Individualgesellschaft werden wir ja von klein auf und auch immer mehr zum Ich erzogen. Schon das Zurücknehmen der eigenen Bedürfnisse zugunsten der ganzen Gesellschaft fällt uns schwer. Immer mehr wollen wir durchsetzen, was vermeintlich für uns persönlich gut ist. Und noch schwerer ist es, sich einem Gott unterzuordnen, den man nicht sehen kann, den man nicht immer versteht. Wirklich vertrauensvoll zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, das ist ganz schön schwer, vor allen Dingen angesichts von Katastrophen wie zum Beispiel schwerer Krankheit oder schweren Verlusten im eigenen Leben. Im guten Fall führen solche Glaubensfragen trotz des Nichtverstehens von Gottes Willen zu Demut, Vertrauen und Frieden. Im schlechten Fall kommt es dadurch zu einem inneren, manchmal auch nur teilweisen oder unterbewussten Herunterfahren der Beziehung zu Gott oder sogar ganz radikal zum Abwenden von Gott. Wo stehst du? Vielleicht ist es dran, mal längere Zeit die letzten Verse aus Psalm 139 zu beten und Gott zu bitten, einem zu zeigen, was denn so im eigenen Herzen, auch im Unterbewusstsein, so los ist. Ich glaube, Gott wartet nur darauf, dass wir ihn fragen, damit er endlich mit uns ausräumen kann, was in unserer Beziehung als Störfaktor wirkt. Ben jedenfalls fragte nicht. Er ging. Er gestaltete sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und genoss die Freiheit vom mächtigen Vater. Alles schien gut, bis es äußere Einflüsse auf sein Leben gab, die den gewohnten Gang unterbrachen. Es kam eine Hungersnot. Zu Beginn der Corona-Pandemie musste ich oft an diese Stelle denken. Äußere Katastrophen haben oft das Potenzial zur Lebensveränderung, denn plötzlich steht alles auf dem Prüfstand. Und so auch bei Ben. Er kam ins Nachdenken. In den langen Stunden des Schweinehütens und Hungerns veränderte sich seine Perspektive auf den Vater. Es wurde ihm klar, dass nicht alles schlecht gewesen war zu Hause. erinnerte sich an die materielle Versorgung, auch die der Angestellten. Sein Vater hatte sie gut behandelt. Hier leuchtet schon die Liebe und Güte des Vaters durch, die Ben vor seinem Weggang nicht hatte sehen können. Diese Textstelle mahnt mich zur Vorsicht bei meinen Einschätzungen und Urteilen. Wenn sich die Perspektive von Ben hier so verändern kann, wie oft liege ich dann falsch mit meiner Sicht? Gerade wenn sich diese Einschätzung in jungen Jahren gebildet hat, wie es bei Ben wohl der Fall war, sollten wir sie heute kritisch hinterfragen. Unsere Wahrnehmung, unsere Sicht der Dinge kann sehr trügerisch sein. Glaub nicht alles, was du denkst. Das gilt auch für unsere Sicht auf Gott. Ben jedenfalls stellte seine alte Perspektive in Frage. Er traute sich, neue Wahrheiten in seinem Kopf zuzulassen, wenn auch nur vorsichtig. Er glaubte nicht an eine Wiederherstellung der liebevollen Beziehung zu seinem Vater, aber wenigstens an eine Geschäftsbeziehung. Arbeit gegen Lohn, das war es, was er wollte. In einer solchen Beziehung zum Vater standen ja auch die Bediensteten des Hauses. Auf diese Weise musste Ben kein Gefühl investieren. Er musste nicht an seine alten Enttäuschungen und Verletzungen ran, die vielleicht immer noch schmerzten. Dieses Geschäftsmodell erschien ihm erstrebenswert. Immerhin geht er so den ersten Schritt auf seinen Vater zu. Er lässt sein Leben in der Fremde hinter sich und macht sich auf den Weg zurück nach Hause. Beim genauen Hinsehen allerdings hatte der Vater schon vorher den ersten Schritt gemacht. In Vers 20 steht: Der Vater erkannte ihn schon von Weitem. Der Vater hatte also die ganze Zeit seit dem Weggang von Ben auf ihn gewartet, nach ihm Ausschau gehalten, sich alle Zeit der Welt genommen, um seinen geliebten Sohn zu erwarten. Ja, der Vater hat gewartet, aber er ist seinem Sohn nicht hinterhergelaufen. Er hätte ja auch sicher die Macht gehabt, seinen Sohn zurückzuhalten. Er hätte ihm ja nur einfach nicht das Erbe auszahlen müssen. Aber er hat Ben ziehen lassen, obwohl es ihm das halbe Vermögen gekostet hat. Er hat Ben seinen Willen gelassen. Dieser Vater im Gleichnis wünschte sich, dass seine Söhne aus freien Stücken zu ihm und seiner Führung in Haus und Hof vertrauten. Aber er hat sie nicht gezwungen. Dieses scheinbar passive Verhalten des Vaters entpuppt sich als weise. Denn erzwungene Liebe ist keine Liebe. Und mit Zwang erreicht man nur Widerstand und Trotz, aber keine echte Liebe. Auch das wissen Eltern pubertierender Kinder. Und weil der Vater in diesem Gleichnis für Gott steht, ist es Gott, der voller Sehnsucht auf seine geliebten Kinder wartet. Diese Kinder haben damals im Paradies ihren eigenen Willen durchgesetzt und gegen Gottes Willen gehandelt. Und somit das Paradies, die vollkommene Beziehung zu Gott, verspielt. Doch Gott hat, wie der Vater im Gleichnis, alles für die Rückkehr seiner Kinder vorbereitet. Er selbst hat in seinem Sohn Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz diese ursprüngliche Beziehungsstörung, die von seinen ersten Kindern ausging und sich seitdem milliardenfach wiederholt hat, geheilt. Jeder Mensch, der das erkennt, darf zu seinem Vater im Himmel nach Hause kommen. Es ist alles vorbereitet. Gott wartet auf uns, aber er zwingt uns nicht. Er respektiert unseren Willen. Aber nichts kann ihn davon abhalten, auf uns zu warten und uns zu lieben. Das hat er durch das Opfer seines Sohnes Jesus Christus bewiesen. Gott hat uns zuerst geliebt. Wie entscheidest du dich? Vielleicht bist du so vorsichtig wie Ben und strebst zunächst nur eine Geschäftsbeziehung an. Leben im Dunstkreis Gottes, aber keine zu innige Beziehung zu ihm. So wie die Arbeiter. Ein guter Mensch sein, die Gebote halten, Gottesdienstbesuche und vielleicht sogar die Mitarbeit in einer Gemeinde. Dafür die sichere Versorgung der Seele, gute Gefühle beim Lobpreis, Freundschaften zu netten Christen, Zugehörigkeit. Das ist gut. Ein Leben im Umfeld Gottes ist ein gutes Leben. Das haben auch die Arbeiter des Vaters im Gleichnis so erfahren. Vielleicht aber willst du noch mehr. Und Gott sehnt sich nach so viel mehr. Als Ben sein vorbereitetes Verslein aufsagt und damit um eine zukünftige Geschäftsbeziehung bittet, geht sein Vater gar nicht darauf ein. Er ist die personifizierte Liebe. Er kann gar nicht anders, als voller Liebe und Barmherzigkeit zu reagieren. Er läuft ihm entgegen, umarmt und küsst ihn und gibt ihm alles, was der abgewrackte, stinkende, abgemagerte Sohn braucht. Und dann nimmt er ihn sofort wieder als seinen Sohn an, was er ihm und der ganzen Welt mit diesem Ring am Finger beweist. Im Gleichnis wird nicht erzählt, ob Ben auf das Beziehungsangebot des Vaters eingeht. Das kam ja überraschend für ihn, denn er war ja zu einer Rückkehr nach Geschäftsbedingungen ausgegangen. Wir wissen, dass er an der Party ihm zu Ehren teilnimmt. Und da kann man wohl davon ausgehen, dass seine Freude, wieder als Sohn des Vaters angenommen zu sein, echt ist. Aber ob die vertrauensvolle Beziehung zum Vater damit auch sofort wiederhergestellt ist, das bleibt offen. Vermutlich braucht die Heilung einer solchen Beziehung Zeit. Aber immerhin ist ein Anfang gemacht. Bei Aaron, dem älteren Sohn, ist es noch offener, wie es ausgeht. Der Vater will auch hier die Beziehung erneuern, indem er ihn daran erinnert, dass sie doch zusammengehören. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir, redet der Vater ihm in Vers 31 gut zu. Wie Aaron darauf reagiert, erzählt Jesus nicht. Ich finde es super, dass die Geschichte so offen endet. Denn das beweist Gottes Entscheidung, uns unseren Willen zu lassen. Wenn Jesus die Entscheidung der Söhne noch miterzählt hätte, dann hätte uns das unter Zuchtzwang gebracht. So und so hast du dich zu verhalten, denn so steht es in Gottes Wort. Aber nein, Gott lässt uns diese Entscheidung ganz eigenständig treffen. Und genau das beweist seine Liebe. Daher hier nochmal die Frage an uns alle: Wie entscheidest du dich? Vielleicht ist es eine grundsätzliche Entscheidung, ob du zum liebenden Vater nach Hause kommen willst. Oder es betrifft vielleicht nur eine Facette deines Herzens, in der eine alte Enttäuschung schlummert. Willst du dann deinen Schutzwall aufgeben und der Liebe Gottes mit allen Risiken ganz neu vertrauen? Ich glaube, diese Prozesse sind wichtig und die Voraussetzung dafür, dass wir Gottes Liebe ganzheitlich erfahren. Du wirst von Gott geliebt. Erkenne das nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen und lass es zu. Diese Prozesse sind auch wichtig, um Gottes Liebe dann auch authentisch weitergeben zu können. Lässt man diesen ersten Teil weg, dann wird es gesetzlich. Dann wird aus Gottes Liebe, die mich so erfüllt, dass ich sie einfach auch meinen Mitmenschen erweisen muss, eben ein Muss. Du musst deinen Nächsten lieben. Na gut, dann mache ich das eben und helfe ihm, aber mein Herz ist nicht beteiligt. Gott aber geht es immer um unser Herz. Er sieht, was darinnen ist. Und danach beurteilt er unser Handeln. Und wer Gottes Liebe zu sich wirklich ganzheitlich erkannt hat, der kann sie dann auch aus vollem Herzen weitergeben. Hier bewahrheitet sich der Vers 8 aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Dort steht: Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und sinnwahrend könnte man die beiden Satzteile auch tauschen. Wer Gott nicht kennt, der liebt nicht, denn Gott ist Liebe. Wobei mit Kennen hier eben nicht nur der Verstand gemeint ist, sondern eben vor allem auch das Herz. Beim Erkennen dieser bedingungslosen, selbstlosen Liebe Gottes zu uns kann uns sein Wort helfen, indem wir zum Beispiel uns durch das Gleichnis von den zwei Söhnen unser Herz berühren lassen. Und der Heilige Geist, der eben auch der Geist der Liebe ist, von dem Paulus spricht, wirkt dabei in uns. Er lässt Gottes Liebe in uns fließen. Zu uns hin, zurück zu Gott und auch zu unseren Mitmenschen. Das alles hat Paulus seinem Freund Timotheus zugesprochen. So viel steckt in der Zusicherung, dass Timotheus und uns allen der Geist der Liebe gegeben wurde. Ist das nicht eine tolle Karte für unser Leben, die uns zu einem siegreichen Spiel verhelfen kann, um noch einmal auf das anfängliche Bild vom Kartenspielen zurückzukommen? Und es geht ja noch weiter, aber nicht mehr heute. Auch die Selbstbeherrschung ist uns gegeben. Und darum werden wir uns dann im November kümmern.